Ich möchte zum Beginn der Predigt einen Text lesen aus Psalm 24, die Verse 7 bis 10. Der Text zur heutigen Predigt. Psalm 24, Verse 7 bis 10. Der lautet: Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wo ist der König der Ehre? Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Vor einigen Jahren, 2016, habe ich im April eine ganz besondere Reise mit einigen Freunden unternommen. Wir sind für ein verlängertes Wochenende nach Schottland gefahren und haben dort bei einer speziellen Veranstaltung mitgemacht, einem Männerwochenende von einer Institution mit dem Titel Der vierte Musketier. Und dort waren etwa 80 bis 100 Männer unterwegs, mit einem Rucksack auf dem Rücken, mit Bergschuhen angestiefelt und in den schottischen Highlands 4 Tage bei Regen und Schnee, bei Sonnenschein und Wind und Wetter sehr abwechslungsreich, und es war eine Gelegenheit, um einander und vor allem auch Gott zu begegnen. Und am Ende dieser 4 Tage, als diese Gruppen, wir waren als Gruppen unterwegs, wieder alle zusammengekommen sind, gab es noch ein ganz spezielles Event, eine ganz besondere Erfahrung. Da ging es darum, dass, es war schon spät am Abend und es war schon recht dunkel, eine Art großes, ein Kreis mit einer großen Schnur aufgelegt wurde. Und dann waren alle Männer gebeten, ihre Brillen abzulegen und diesen Kreis hineinzusteigen. Und dann sollten sie dort versuchen, mit ihrer eigenen Kraft die anderen Männer aus diesem Kreis hinauszustoßen. Irgendwie hinaus zu befördern, hinaus zu buxieren, natürlich möglichst ohne irgendjemanden zu verletzen. Am Anfang war der Kreis groß und wie gesagt, es waren etwa 80 bis 100 Männer dort drinnen. Und im Laufe der Zeit sind natürlich hier und dort und da hinten und dort vorne alle möglichen aus diesem Kreis hinausgefallen. Es ist aus unserer Gruppe, sind 2 Freunde von mir und ich, haben einen Kern gebildet. Wir haben zusammengehalten, wir haben uns aneinander festgehalten. Und der Kreis ist immer kleiner geworden, immer kleiner geworden. Das war mein Freund Döni und mein Freund Raphael. Am Ende ist Döni irgendwann rausgeflogen und Raphael und ich waren noch im Kreis drinnen. Und tatsächlich, wir haben uns umgesehen, es wurde immer kleiner und immer weniger Leute. Es war ein harter Kampf, es war ein schwerer Kampf, wir waren sehr verschwitzt am Ende. Und ganz zum Schluss tatsächlich haben wir mit letzter Kraft noch die letzte Person aus diesem Kreis befördert. Dann waren nur noch wir 2 übrig und wir haben uns natürlich nicht gegenseitig noch hinausgestoßen, sondern wir haben gemeinsam sind aufgestanden und haben unseren Sieg gefeiert. Und diese Erfahrung, einen Kampf Mann gegen Mann gegen 70 oder 80 Männer zu bestehen, war ein ganz besonderes Gefühl, muss ich sagen. Es war eine Erfahrung, die ich wahrscheinlich nie in meinem Leben vergessen werde. Und vielleicht gerade deswegen, weil ich normalerweise ja nicht jemand bin, der sehr schnell irgendwie körperliche Kämpfe sucht oder sich jetzt allzu sehr in Konkurrenz mit anderen begibt. Dieses Wochenende und in besonderem auch dieser Kampf waren für mich eine Gotteserfahrung. Vielleicht ein wenig auch deshalb, weil dieser Aspekt meines Lebens und meines Glaubens, dieses das Mutige, das Starke, das Abenteuerliche, im Alltag nicht so stark gefordert wird. Wir haben uns in unserer Diakonieversammlung am vergangenen Donnerstag unter anderem auch über eine Statistik unterhalten, die in der Gemeinde veröffentlicht wurde, nämlich, dass wir ein Ungleichgewicht haben. In der Gemeinde gibt es etwa 60% Frauen und 40% Männer. Was einerseits daran liegt, dass wir mehr Männer verlieren als Frauen, aber auch daran, dass wir weniger Männer gewinnen als Frauen. ich frage mich, woran das liegt. Es ist eine Frage, die wir uns als Gemeinde in der DSV und auch in anderen Ländern stellen. Meine persönliche Vermutung ist, dass es zumindest zu einem Teil auch damit zu tun hat, wie unsere Gemeinde funktioniert, wie unsere Strukturen aufgebaut sind, auf welche Art und Weise als Gläubige wir uns Gott nähern. Ja, sogar ein wenig auch, wie wir Gottesdienst verstehen und feiern. Vergleichen wir doch mal in der Bibel diese einige Situationen, wo Männer Gott begegnet sind. Wo ist das passiert und wie ist das passiert? Da haben wir Abraham, der unter dem Sternenhimmel von Gott dieses Versprechen bekommt, deine Nachkommen werden sein wie die Sterne am Himmel. Oder die Opferung Isaaks, wo die beide auf einen Berg hinaufsteigen und dort dann dieses dramatische Ereignis passiert. Wir haben Jakob, der von seinem Bruder geflohen ist, der in der Wüste schläft mit seinem Kopf auf einem Stein, er träumt von dieser Himmelsleiter. Und später kämpft er mit Gott und bekommt diesen neuen Namen Israel, der ja bedeutet, der kämpft mit Gott. Wir haben Mose, der auf einem Berg an einem brennenden Dornbusch Gott begegnet, der durch das Rote Meer durchzieht, an einem rauchenden Berg im Sinai steht, der in der Stiftshütte Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet. David im Kampf gegen wilde Tiere und Riesen. Elia am Berg Karmel, der dieses große Gottesurteil erlebt. Natürlich, das waren die maßgeblichen Erfahrungen und manches Mal auch einzigartige Erfahrungen im Leben dieser Männer. Und zugegeben, über den Alltag von ihnen erfahren wir verhältnismäßig wenig. Auch sie haben ein ganz normales Leben in gewisser Weise geführt. Aber es ist schon interessant, wenn ich diese biblischen Berichte und Erfahrungen mit dem vergleiche, wie wir heute leben. Alles scheint mir ist geordnet und sicher. Unser Glaube, und das ist einerseits ein Geschenk, aber andererseits vielleicht auch eine Herausforderung, unser Glaube kostet uns nicht viel. Wir brauchen nicht viel riskieren als Christen hier in der Schweiz. Unser Alltag ist häufig geprägt vom Herumsitzen, vor einem Computer oft. Wir sind in irgendwelchen Meetings und diskutieren. Und unser Gottesdienst sticht da schon ein wenig heraus, aber er ist doch nicht grundlegend verschieden. Alles hat seine Ordnung, alles läuft in seinen gewohnten Bahnen. Wir diskutieren gesittet und sitzen und hören zu. Das ist doch ein wenig anders, als es mir in der Bibel manchmal begegnet. Es ist gar nicht so verwunderlich, dass viele Männer, wenn sie die Alternative haben, soll ich in einen Gottesdienst gehen, in eine Kirche, oder doch vielleicht lieber zu diesem Fußballmatch, das Fußballmatch vorziehen. Oder sie spielen irgendein Computerspiel oder schauen sich irgendeinen Actionfilm an oder tun sonst irgendetwas, was irgendwie ein wenig von diesem Bedürfnis nach Abenteuer stillt. Diese Erfahrung damals in Schottland, ich brauche das nicht jeden Tag. Es war auch sehr anstrengend und auch unbequem in gewisser Weise. Aber doch war es eine unglaublich wichtige Erfahrung für mich. Ich konnte Gott einmal auf eine ganz andere Weise begegnen als sonst. Gemeinsam mit anderen Männern. Ja, ich bin mir selbst auf eine neue Weise begegnet dort. Ich konnte in Erfahrung bringen, wo meine Grenzen liegen. Oder besser gesagt, ich konnte meine Grenzen überwinden und feststellen, wie viel eigentlich in mir steckt. Mehr, als ich gedacht hatte. Und ich glaube, in uns allen steckt mehr, als wir meinen. In uns steckt ein Potenzial, ein großes Potenzial zum Guten. Schöpferische Kraft vielleicht, die wir manches Mal nicht kennen. In uns allen steckt aber auch ein großes Potenzial zu Schrecklichem, zu Zerstörung und dunklen Dingen. Wenn ich an Beispiele von Männern aus der Bibel denke, die so ein abenteuerliches Leben geführt haben, wo vielleicht der eine oder andere Aspekt manches Mal so eine gewisse Sehnsucht hervorruft, dann denke ich in besonderer Weise an David, der da als Hirte gelebt hat. Aber wenn ich mir diese erste Zeit, diese ersten Jahre von David vorstelle, dann denke ich mir, ja, stelle ich mir das fast ein bisschen romantisch vor, idyllisch, ja, mit den Schafen, er sitzt da auf dem Feld und so. Natürlich, wir wissen, da gibt es diese Situation mit dem Löwen. Aber doch finde ich es spannend, als David zum ersten Mal an den Hof von König Saul kommt und Saul seine Anfälle hat und dann sagt er, seht doch nach jemandem um, der mich ein wenig beruhigen kann. Dann heißt es, und das lese ich in 1. Samuel Kapitel 16, Vers 18, da steht folgendes, 1. Samuel 16, Vers 18, da antwortete einer der jungen Männer und sprach, ich habe gesehen einen Sohn Isais, des Bethlehemiters. Und jetzt hört euch die Beschreibung an, die er von ihm gibt. Der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und mächtig zum Kampfe, verständig in seinen Reden und schön gestaltet, und der Herr ist mit ihm. Ist das eine Beschreibung, wenn jemand so etwas über dich sagen würde? Das würde man schon gerne hören, oder? Also ich würde mich sehr freuen, wenn mal jemand so etwas von mir sagen würde. Und was noch spannend ist, die Begriffe, die hier für David verwendet werden, haben wir zum Teil auch schon im Psalm 24 über Gott gelesen. Es ist der gleiche Begriff, dass er mächtig im Streite ist. Das war zumindest eine Eigenschaft, die David mit Gott verbunden hat. Musikalisch, tapfer, mächtig, verständig in seinen Reden, schön gestaltet, der Herr ist mit ihm. Das sind schon beeindruckende Eigenschaften, die hier aufgelistet werden. Und wenn ich das ein bisschen vergleiche mit den Eigenschaften, die man vielleicht landläufig mit einem guten Christen in Verbindung bringt. Was zeichnet einen guten Christen aus? Dann denkt man da vielleicht an Dinge wie, ja, er ist verantwortungsbewusst, geduldig, liebevoll, zuverlässig, dienstbereit. Oder vielleicht kurz gesagt, harmlos. Ist es das, was uns als Christen oder vielleicht christliche Männer in Speziellen ausmacht, dass wir harmlos sind? Wir keiner Fliege etwas zuleide tun würden? Ich glaube nicht. Ich glaube, alle diese Eigenschaften, die ich aufgezählt habe, sind gut und wichtig. Aber sie sind in gewisser Weise nur eine Seite der Medaille. Wir wollen uns ja daran orientieren, so zu sein wie unser Herr. Wir sind ja im Bilde Gottes geschaffen. Und wenn wir Gott genauer betrachten, dann sehen wir, auch er hat Seiten, die ganz anders sind als diese Begriffe, die ich hier gerade genannt habe. Wenn wir uns an Gott orientieren und, erlaubt mir, wenn ich das vielleicht so sagen darf, auch an seinen männlichen Eigenschaften ausrichten, dann haben wir das Problem, dass er oft alles andere als harmlos ist. Oder dass wir vielleicht diese Aspekte auch manches Mal ausblenden und diese Geschichten auch manches Mal übersehen. Und aus diesem Grund möchte ich heute eine Seite Gottes beleuchten, die in einem der wichtigsten Titel im Alten Testament zusammengefasst ist. Einer der häufigsten Titel für Gott im Alten Testament ist der Gott, der Herr Zebaoth. Und das bedeutet, er ist der Herr der Heerscharen. Es gibt mehrere hundert Stellen im Alten Testament, wo Gott Herr Zebaoth genannt wird. Und ich möchte euch einige Beispiele nennen. Wir haben bereits im Psalm 24 gelesen, er ist der König der Ehre, er ist mächtig und stark, mächtig im Streite, er ist der Herr Zebaoth. Aber, und da lade ich euch ein, auch gerne mit mir aufzuschlagen, im Buch Jesaja, einige Abschnitte zu lesen in Jesaja Kapitel 13. Dort haben wir eine Beschreibung in den Versen 4 bis 5. Da heißt es folgendermaßen. Jesaja 13, Verse 4 bis 5. Es ist Geschrei und Lärm auf den Bergen, wie von einem großen Volk. Geschrei und Getümmel von den versammelten Königreichen der Völker. Der Herr Zebaoth rüstet ein Heer zum Kampf. Sie kommen aus fernen Landen vom Ende des Himmels, ja, der Herr selbst samt den Werkzeugen seines Zorns, um zu verderben die ganze Erde. Die Werkzeuge des Zornes Gottes sind dieses versammelte Heer, das er aussendet, um seinen Willen zu tun. Das ist so eine Stelle, über die man vielleicht manchmal lieber hinwegsehen möchte. Das ist alles andere als harmlos, was einem hier begegnet. Der Herr Zebaoth begegnet uns als ein mächtiger Heerführer, der Autorität hat über himmlische und irdische Gewalten. Und wir sehen das beschrieben unter anderem auch im Gebet von Hiskia in Kapitel 37 von Jesaja. In Jesaja 37, die Verse 15 bis 16, dort lesen wir folgende Worte. Jesaja 37, 15 und 16. Und Hiskia betete zum Herrn und sprach: Herr Zebaoth, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden, du hast Himmel und Erde gemacht. Und hier ist dieser ganze Bereich, der Himmel und die Erde umspannt, die himmlischen Wesen, die irdischen Wesen, alle Mächte und Gewalten stehen unter Gottes Herrschaft. Und in Jesaja 40, in den Versen 25 bis 26, wird diese Autorität noch deutlicher. Dort wird gesagt, Jesaja 40, 25 und 26, da sagt Gott: Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Und hier wird der Blick zu den Sternen angesprochen. Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eines von ihnen fehlt. Und wir wissen, biblisch gesehen ist da diese ganz enge Verbindung zwischen den Sternen, die wir sehen können, die am Himmel stehen, und den Planeten und den himmlischen Engelwesen, die in Hiob auch unter anderem als die Söhne Gottes bezeichnet werden. Da gibt es eine Ordnung im Himmel, da gibt es eine Hierarchie, da gibt es eine Art, ja, die Begriffe sind militärisch, die hier gebraucht werden. Und Gott ruft dieses Heer des Himmels mit Namen. Er kennt jeden einzelnen von ihnen und er hat Autorität über sie. Gott als Herrscher über dieses Heer wird auch in Psalm 82, Vers 1 beschrieben. Da heißt es: Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Götter richtet er. Und ich habe das hier in der Sabbatschule schon kurz erwähnt. Hier ist dieser Begriff von Elohim nicht nur auf Gott zu verstehen, sondern auch generell auf himmlische Wesen, auf Engel und Bewohner dieser unsichtbaren Welt. Und Gott ist natürlich der Schöpfer von allen, aber aus unserer Perspektive betrachtet sind diese Wesen fast wie Götter. Und tatsächlich, ja, im Laufe der Geschichte auch oft als solche angebetet worden, obwohl sie nur geschaffene Wesen sind. Wir lesen auch in 1. Könige eine solche Situation. Ich lese dort im Kapitel 22 die Verse 19 und 20, wo es heißt: Micha sprach: Höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand um ihn, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach: Wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und der eine sagte dies und der andere sagte das. Das finde ich schon interessant, dass Gott, der so viel Macht und Kraft besitzt, sich raten lässt. Er ist interessiert an der Meinung seiner Geschöpfe. Er hat diesen Rat im Himmel, der mitsprechen darf und bis zu einem gewissen Grad auch mitgestalten kann. Das zeichnet auch ihn aus als Gott und Führer und König im positiven Sinn. Gott ist der Anführer mächtiger himmlischer Geschöpfe. Wesen, die so stark und ehrfurchtgebietend sind, dass wir manchmal vielleicht versucht sind, sie als Götter anzubeten. Wir haben ein Beispiel davon in der Offenbarung, wo Johannes diese Visionen erhält und dieser Engel an seiner Seite ihm erklärt, was es damit auf sich hat. Und dann will Johannes sich niederwerfen und vor diesem Engel anbeten. Und der Engel sagt ihm, tu das nicht. Ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht der Propheten. Dieser Engel hat seine Rolle, aber dieser Engel ist sich auch seiner Position bewusst. Ganz anders, als es mit den gefallenen Engeln der Fall ist. Diese gefallenen Engel haben ihren Rang verlassen, heißt es in der Bibel. Sie haben also ihre Position, die ihnen zugewiesen wurde, verlassen und suchen das, was ihnen nicht zusteht. Sie suchen das, was nur Gott gehört, die Anbetung. Wir haben diesen gefallenen Engeln Namen gegeben wie Jupiter und Merkur und Mars. Das sind die Namen der Planeten in unserem Sonnensystem. Und da sehen wir, wie tief drinnen diese Verbindung steckt zwischen dem Blick in die Sterne und dem Blick in diese unsichtbare Himmelswelt. Diese Ordnung, wie Gott sie geschaffen hat. Und die Planeten, das sind jene, die diese Ordnung verlassen haben. Das sind die wandernden Sterne, die also nicht an einem Ort bleiben. Was für ein passendes Bild. Ich möchte noch ein, zwei Situationen aus dem Alten Testament kurz erwähnen. Ein ganz besonders beeindruckendes Beispiel ist in Josua Kapitel 5. Dort in den Versen 13 und 14, als das Volk Israel vor Jericho steht. Da heißt es, Josua Kapitel 5, Verse 13 und 14, es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Josua ging auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Da erwiderte er, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Gesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und wer dieser Oberste des Heeres Gottes ist, darauf werden wir gleich noch ein wenig näher eingehen. Wir haben auch noch die Situation im zweiten Buch Könige, als das Volk Israel und vor allem Elisa und sein Diener umringt sind von den Feinden. Und der Diener spricht, oh weh, mein Herr, was sollen wir tun? Und dann spricht der Prophet, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und was wir an biblischen Geschichten und Beispielen wie diesen erkennen können, und es gibt noch einige mehr, ist diese Verbindung, die der himmlische Konflikt oder diese Dinge, die im Himmel passieren, mit der Erde zu tun haben. Jeder irdische Konflikt hat seine Entsprechung auch in der unsichtbaren Himmelswelt. Und wenn wir für das Gute kämpfen, dann dürfen wir wissen, dass Gott selbst, aber auch diese unsichtbaren, mächtigen Wesen an unserer Seite kämpfen. Wir sehen das auch im Kampf zwischen David und Goliath, wo er sagt, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn. Und ich habe fast die Vermutung, dass David diese Verheißung im 5. Buch Mose gekannt hat, wo es heißt, 5. Buch Mose Kapitel 20, Vers 4, der Herr, euer Gott, ist es, der mit euch zieht, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu retten. Diese Gewissheit und diese Zuversicht spricht aus den Worten von David. Und doch finde ich es interessant, dass David auch selbst zur Schleuder gegriffen hat. Er hat zwar auf Gott vertraut, dass dieser eine Schuss ihm gelingen würde am Ende, aber er ist auch nicht ganz tatenlos herumgestanden. Er hatte also auch seinen kleinen Teil in diesem Konflikt zu kämpfen. Und unser Leben heute, wir heute, wer von euch hat ein Schwert zu Hause hängen? Vermutlich kaum jemand, und wenn, dann vielleicht als Dekorationsgegenstand. Ich habe ein neues Schwert. In gewisser Weise ist es mein altes Schwert, aber ich habe ein neues Schwert und es ist mein liebster Besitz. Ich habe meine Bibel, die ich im Theologiestudium als Gebetserhörung bekommen habe. Ich habe diese Bibel vor kurzem neu binden lassen von einem Buchbindermeister. Und jetzt hat sie auch äußerlich gesehen ein Stück von dem Wert, den sie innerlich hat. Das ist mein Schwert in diesem geistlichen Kampf, in dem ich stehe, in dem wir stehen. Wir stehen heute nicht mehr in buchstäblichen Kämpfen mit Schwertern. Und das, ja, dürfen wir auch froh darüber sein. Aber darum, auch wenn wir nicht mit buchstäblichen, sondern mit geistlichen Waffen kämpfen, ist dieser Kampf nicht weniger ernstlich. Wir kämpfen mit Gegnern, die wir nicht sehen können und deren Wirkung in unserem Leben aber doch wahrnehmbar ist. Und vielleicht ist der Kampf gegen die unsichtbaren Mächte der größere und schwierigere Kampf als der gegen sichtbare Feinde. In Epheser Kapitel 6, in den Versen 11 bis 13 steht dieser berühmte Text, und den dürft ihr auch gerne mit mir aufschlagen, wenn ihr ihn gerade vor euch haben wollt. Epheser 6, in den Versen 11 bis 13. Da wird diese Waffenrüstung Gottes beschrieben, wo es heißt, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Auch hier wieder diese militärischen Begriffe. Paulus gibt uns hier keinen subtilen Hinweis und keine Empfehlung, wie wir handeln sollen. Er gibt uns eine deutliche Warnung, die den Ernst der Situation, in der wir stehen, uns vor Augen führt. Dieser Konflikt, dieser Kampf, der im Hintergrund sich abspielt, in unserem Leben und zwischen Licht und Finsternis, ist so ernstlich, ist so wichtig und so entscheidend, dass wir im Blick darauf sehr beunruhigt sein könnten. Wir könnten Angst haben, wir könnten uns zurückziehen, wir könnten sagen, das ist viel zu groß und viel zu gefährlich für mich. Aber glücklicherweise dürfen wir wissen, wir kämpfen auf der Seite des Heeres vom Herrn Zebaoth. Und sein Gesalbter, der Oberste des himmlischen Heeres, kämpft an unserer Seite. Von ihm heißt es in der Offenbarung, ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Das war Offenbarung 6, Vers 2, und natürlich ist die Rede hier von Jesus Christus und seinem Sieg im Evangelium durch seinen Tod. Aber auch in Offenbarung Kapitel 12, in den Versen 7 bis 8, begegnet er uns, und dort lesen wir folgende Worte. Offenbarung 12, in den Versen 7 bis 11. Dort heißt es, und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagt Tag und Nacht vor unserem Gott. Aber dieser Widersacher, er geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen, was er verschlingen kann. Er kann uns nicht verschlingen, wenn wir an der Seite Gottes stehen, wenn wir Jesus Christus unseren Herrn nennen. Als Adventisten gibt es ein Buch, das uns vielleicht in ganz besonderer Weise auszeichnet. Ein Buch, für das wir in besonderer Weise bekannt sind. Natürlich abgesehen von der Bibel, an der wir uns orientieren. Und dieses eine Buch, von dem ich spreche, hat im Englischen den Titel The Great Controversy. Das ist ein mächtiger Titel. Der große Konflikt oder im Deutschen auch der große Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und darin beschreibt Ellen White diesen Kampf zwischen den Mächten des Guten und den Mächten des Bösen. Den Kampf im Grunde zwischen Jesus und Satan, seinem Widersacher. Und darin wird auch beschrieben die Tatsache, dass alles, was sich in unserem Leben abspielt, von den ganz kleinen bis zu den ganz großen Dingen, alles in unserem Leben in gewisser Weise auch ein Abbild dieses Kampfes ist. Nichts auf dieser Welt ist unberührt von diesem unsichtbaren Konflikt zwischen Licht und Finsternis. Diese Idee, der Gedanke, dass unsere Welt sich erklären lässt, dadurch, dass es darüber eine weitere, unsichtbare Welt gibt. Dass das, was auf der Welt passiert, sich erklären lässt durch die Dinge, die im Licht und in der Finsternis im Hintergrund geschieht. Dieser Gedanke hat mich zum Christentum gebracht und mit dem Christentum verbunden. Das war es, was mich überzeugt hat zum ersten Mal, dass das Christentum wirklich wahr sein kann. Weil es die einzige wirklich gute Erklärung ist für alles, was auf der Welt passiert. Und diesem Gedanken bin ich zum ersten Mal gar nicht bei Ellen White, sondern bei C.S. Lewis begegnet. In seinem wichtigen Werk Mere Christianity, mit dem nicht ganz so guten deutschen Titel Pardon, ich bin Christ. Aber später ist es mir auch umso deutlicher bei Ellen White und im Besonderen in diesem Buch The Great Controversy begegnet. Ich glaube, wir brauchen mehr von diesem Bewusstsein dieser Realitäten in unserem Alltag, in unserem Glauben, in unserer Kirche, in unseren Gottesdiensten und in besonderer Weise vielleicht in unserer Verkündigung, gerade vielleicht gegenüber den Männern in der Gesellschaft. Mich hat das unglaublich angesprochen. Wir, besonders wir Männer, wollen Abenteuer. Wir brauchen Herausforderungen. Wir haben Sehnsucht nach einem Sinn, Sehnsucht nach einer Berufung, Sehnsucht nach einem Ritterschlag durch die Hand unseres Königs. All das möchte er uns geben. Was kann es Größeres und Erhabeneres geben, als dass wir unseren Platz einnehmen in diesem Kampf? Und dass wir uns bewusst auf die Seite des Lichts stellen, mit ganzem Herzen, in all unserer Kraft, mit allem, was wir vermögen, für dieses Reich Gottes in seinem Heer kämpfen. Was für ein erhabenes Lebenskonzept. Was für eine erhabene, unsichtbare Realität, in der wir teilnehmen dürfen. Und wenn wir das so beschreiben, dann hört sich das gar nicht mehr harmlos an. Gegenüber dieser Realität verblassen Star Wars und der Herr der Ringe zu bloßen Märchen. Und doch, und das ist etwas, was mich persönlich oft berührt, doch sind es oft gerade diese Geschichten, die Menschen berühren mit dieser Sehnsucht, die Gott in ihr Herz gelegt hat. Gott hat auch mich durch diese Geschichten berührt mit dieser Sehnsucht nach diesem großen Abenteuer. Und so möchte ich schließen mit einer für mich persönlich, vielleicht mit der berührendsten Geschichte außerhalb der Bibel, die ich kenne. C.S. Lewis, von dem ich ein großer Fan bin, wie ihr wisst, hat ja nicht nur seine apologetischen Werke geschrieben, er hat auch eine Romanreihe mit dem Titel Der König von Narnia geschrieben. Und in Narnia ist eine Welt, in der Tiere sprechen können, in der alles ein wenig anders ist. Und doch ist diese Welt eine Allegorie auf den Himmel und eine Allegorie in besonderer Weise auf Jesus Christus, der in dieser Geschichte dargestellt wird als Löwe, der große Löwe Aslan. Und wenn ich diesen Namen nur höre oder in der Geschichte lese, dann bekomme ich regelmäßig eine Gänsehaut. Weil ich weiß, dass es nur eine Geschichte ist, aber ich weiß, dass dahinter eine Realität steckt und dass Jesus Christus dieser große Löwe ist. Und so möchte ich einen kurzen Abschnitt aus diesem Buch lesen. Da ist Lucy, ein junges Mädchen und eine der vier Protagonisten, in Narnia mit der Familie Biber unterwegs. Herr und Frau Biber. Den vier Kindern ist verheißen worden, dass sie bald Aslan begegnen sollen. Und so fragt Lucy: Ist Aslan ein Mensch? Ein Mensch? Gewiss nicht. Ich sage euch, er ist der König des Waldes und der Sohn des großen Kaisers jenseits des Meeres. Wisst ihr denn nicht, wer der König der Tiere ist? Aslan ist ein Löwe, der große Löwe. Oh, sagte Susan, ich dachte, er wäre ein Mensch. Ist er denn ganz ungefährlich? Ich werde recht nervös sein, einen Löwen zu treffen. Das wirst du, mein Liebes, und daran gibt es keinen Zweifel, sagte Frau Biber. Wenn jemand vor Aslan stehen kann, ohne dass ihm die Knie schlottern, dann ist er entweder mutiger als die meisten oder einfach nur dumm. Dann ist er nicht ungefährlich, fragte Lucy. Ungefährlich, sagte Frau Biber. Hört ihr nicht, was Herr Biber euch sagt? Wer hat etwas von ungefährlich gesagt? Natürlich ist er nicht ungefährlich. Aber er ist gut. Ich denke, das ist eine gute Beschreibung von Jesus. Zumindest ist es eine Beschreibung, die mich persönlich sehr anspricht. Jesus ist nicht ungefährlich. Jesus ist nicht harmlos. Aber er ist gut. Ich denke oft mit meinen Kindern nach über den neuen Himmel und die neue Erde und wie das dort sein wird. Und ja, es ist schön und gut, wissen zu dürfen, dass es dort keinen Tod mehr gibt, dass es kein Leid und kein Geschrei mehr gibt auf der neuen Erde. Aber bedeutet das, dass es dort keine Abenteuer mehr geben wird? Bedeutet das, dass es dort keine Heldentaten mehr zu bewerkstelligen gibt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn uns der große König, der siegreiche Held und Herrscher über alle Gewalten und Mächte im Himmel und auf Erden, wenn er wiederkommt, dann wird er uns, wie es heißt, einen neuen Namen geben. Und in diesem Namen, den niemand kennt, als nur Christus allein. In diesem neuen Namen verbirgt sich der Beginn einer neuen Berufung. Der Beginn eines neuen Abenteuers. Ein Abenteuer von so unermesslicher Größe und Bedeutung, dass man sagen kann, es ist so umfassend wie das Universum. Ein solches Abenteuer steht uns bevor. Und ich muss sagen, ich kenne niemanden und schon gar keinen Mann, der sich das entgehen lassen würde. Amen.